Hallo und herzlich willkommen bei Identität. In der heutigen Folge sprechen wir über koloniale Begriffe und über die Notwendigkeit einer Dekolonisierung des Geistes. Denn für mich fängt Dekolonisierung mit dem Denken an. Und wir wissen ja, dass Denken und Sprechen unmittelbar zusammenhängen und einander auch beeinflussen. Wie wir über etwas sprechen, macht deutlich, wie wir über etwas denken, beziehungsweise es macht nicht nur eine Perspektive deutlich, sondern wie wir sprechen, welche Begriffe wir benutzen, macht ganze Weltanschauungen deutlich. Und Sprache ist natürlich etwas sehr Mächtiges. Und es macht vor allem Machtverhältnisse sehr sichtbar oder eben unsichtbar, je nachdem. Und daher möchte ich anfangen heute mit dem Begriff Indien, diesen Begriff zu dekonstruieren, beziehungsweise den Begriff Hindu zu dekonstruieren, von dem die heutige Bezeichnung Indien ja stammt. Also der Begriff Hindu ist zunächst einmal keine Selbstbezeichnung, das heißt Menschen auf dem Subkontinent haben sich nie selbst als Hindus bezeichnet und in keiner der indigenen oder regionalen Sprachen Indiens gibt es diesen Begriff ursprünglich. Denn dieser Begriff stammt von der persischen Bezeichnung Hindu ab, der die Menschen, die geografisch um den Fluss Sindhu herum gelebt haben, bezeichnete. Sindhu ist Sanskritum und bezeichnet den Fluss, den wir heute als Indus kennen. Und wir wissen ja, dass die Indus-Tal-Zivilisation oder die Indus Valley Civilization als einer der ersten Zivilisationen auf der Welt gilt. Und durch die Perser wurde eben aus Sindhu Hindu und dann später aus Hindu Indus bzw. Indien. Also war Hindu in erster Linie eine geografische Bezeichnung und vor allem keine selbstbestimmte nationale Identität, noch eine kollektive religiöse Zugehörigkeit. Ja, wie kam es dann zu der heutigen Bezeichnung Hinduismus? Das verdanken wir dem britischen Kolonialismus. Also als die Briten nach Indien kamen, fanden sie eine enorme Diversität vor. Es gab verschiedene Gruppen von Menschen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Lebensweisen, sehr diverse kulturelle, soziale und spirituelle Praktiken. Und das war irgendwie alles zu komplex für die Briten. Und sie haben eine Art Massengeneralisierung vorgenommen und die indischen Traditionen, die sie vorfanden, unter der Kategorie Hinduismus subsumiert. Das sagen britische Historiker und Orientalisten, dass vor dem britischen Kolonialismus weder eine kollektive Hindu-Identität existiert hat, noch eine einheitliche religiöse Identität. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass es keine spirituellen Praxen gab oder Theorien gab in Indien, sondern nur, dass diese sehr divers und pluralistisch waren, dass man das eben nicht zusammenfassen konnte zu einer Religion im Sinne der abrahamischen Religionen. Dabei wurden Menschen, die als Hindus kategorisiert wurden von den Briten, als die anderen konstruiert. Die Briten definierten halt ihre Identität anhand von Religion und Nationalität und diese Logik wurde dann einfach auf die kolonisierten Menschen übertragen. Das Christentum und der damit zusammenhängende Missionierungsauftrag hat natürlich maßgeblich zur Konstruktion von Hindus und Hinduismus beigetragen. Um Menschen zu konvertieren, brauchte es eben eine davon abweichende religiöse oder heidnische Gruppe. Hinduismus war eben dann die andere Religion und diese kollektive Hindu-Identität wurde benötigt als Gegenpol zur christlichen Identität. Das wird auch am Hindu Marriage Act von 1955 deutlich. Das ist ein Heiratsgesetz und das definiert alle Menschen als Hindu, die nicht muslimisch, christlich, Parsi oder jüdisch sind. Dabei werden Buddhisten, Jains und Sikhs inkludiert in diese Rubrik. Ja, somit wird Hinduismus eine allumfassende Rubrik für die nicht-abrahamischen Traditionen und zur anderen Religion. Letztendlich ist alles, was wir heute mit hinduistisch oder Hindu bezeichnen, nicht auf Religion allein reduzierbar. Denn alle Traditionen, alle pluralistischen Lebensweisen, Philosophien, Praktiken und so weiter, die historisch auf dem Subkontinent Indien entstanden sind, wurden einfach unter dieser Kategorie subsumiert. Also entsprechend ist das, was wir heute als Hinduismus bezeichnen, eine Konstruktion von Kolonisatoren. Vor dem britischen Kolonialismus war Hindu eben eine geografische Grenze oder Zugehörigkeit, und durch die britischen Kolonialmächte wurde dann diese Bedeutung verändert und in eine kollektive religiöse Identität umgewandelt. Ja, heute habe ich eine Gästin da, die ihre Gedanken zu diesem Thema mit uns teilen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Parvati. Schön, dass du da bist und mich unterstützt.
Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Danke dir. Und wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Du hast genauso wie ich Bezüge zu Kerala. Und heute sprechen wir ja über koloniale Konstruktionen und Fremdbezeichnungen und Machtverhältnisse. Und was ich so für mich feststelle, ist, dass diese kolonialen Konstruktionen damals wie heute gezielt genutzt werden, um einerseits kolonisierte Menschen von ihren ursprünglichen Traditionen zu trennen, andererseits um Menschen untereinander, also in Indien oder ob sie Bezüge zu Indien haben, untereinander zu trennen, anhand von diesen Religionszugehörigkeiten. Und diese Strategie der Briten ist ja auch unter Divide and Rule sehr bekannt und war ja auch so erfolgreich, dass letzten Endes separate Länder entstanden sind, wie Pakistan oder Bangladesch und so weiter. Was denkst du eigentlich über diese Begrifflichkeiten, über Machtverhältnisse und diese Fremdbezeichnungen? Wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du vielleicht auch damit gemacht in deinem persönlichen Leben?
Wo du auf das Hindu angesprochen hast, das ist ja eigentlich so das, wo man das am meisten merkt, eben weil das heutzutage eigentlich als Religion sozusagen abgestempelt wird. Mit unserem Background merkt man das ja halt auch oft, dass das alles unter diesem Sammelbegriff Hindu zusammengefärbt wird. Also auch unsere ganze Kultur. Vieles ist ja dann immer ein Teil des Hinduismus. Also ich habe das jetzt so, auch für uns, die jetzt hier im Ausland, sage ich jetzt mal, oder in Europa leben, ist das ja auch wichtig, auch unsere Connection zu unserer Kultur zu finden. Und da gehört ja zum Beispiel auch unsere klassischen Tänze, klassische Musik und so weiter, gehört ja dazu. Aber ich habe auch von indischen Menschen selber schon häufig gehört, dass das ja alles mit Hinduismus zu tun hat, dass das nicht so, also das wird dann mehr so auf die Religion projiziert und ja, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Religiosität einer anderen Religion angehört, dass das alles zu hinduistisch sei und dass man das irgendwie nicht verfolgen soll. Also da merke ich schon, dass das so einen Cut gibt, ne, von diesem, also dieser Begriff Hindu separiert uns ja eigentlich auch von allem. So habe ich das zumindest empfunden und wir sind ja natürlich viel offener, freier wahrscheinlich erzogen worden in solchen Sachen. Das war für unser Background jetzt nicht so schlimm, aber jetzt so im Vergleich zu anderen Leuten, die man aus dem Umfeld kennt oder so, oder auch in Indien gerade, ne, gerade wenn man, in meinem Fall christlichen Background hat, dann hört man das ja in Indien schon häufiger. Ne? Also das fand ich schon, weil ich das wahrscheinlich vielleicht anders interpretiert habe, fand ich das immer so ein bisschen schade, weil ich habe das nie so empfunden, dass Hindu was anderes ist, so dass all das eben nur unter diesem Decknamen Hindu, also dass das nur alles unter Hinduismus gezählt wird, sondern ich habe das eher als die Kultur von Indien und wollte das auch nie so separiert haben.
Ja. Also mir fällt zum Beispiel ein persönliches Beispiel ein. Also meine Eltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich indische Traditionen lerne. Bei Nagdem habe ich gelernt, aber meine Mama zum Beispiel hat erzählt, dass sie ihrer Familie, also damals, wo sie halt jung war, dass in christlichen Familien eben kein Bharatanatyam gelernt wurde und dass sie eben nicht dahin geschickt wurden, weil das sich nicht gehört für christliche Familien. Und das fand ich sehr schockierend, als sie mir das damals erzählt hat, als ich sie gefragt habe, warum hast du eigentlich das nicht gelernt? Genau, mir hat sie es Gott sei Dank beigebracht. Da bin ich sehr dankbar, dass darüber auch ein Stück weit Tradition und Kultur mir da einfach auch vermittelt wurde. Das ist ein Zugang gewesen für mich in diese Welt, die ich sonst nicht gehabt hätte.
Ja, so ähnliche Beispiele kenne ich tatsächlich auch. Also von meiner Mutter zum Beispiel auch, also meine Tante hat selber Bharatanatyam auch in Indien schon damals gelernt, was aber für die damalige Zeit auch etwas seltsam war, weil sie ja eben aus dieser christlichen Familie kommt. Also gut, ich kann nur sagen, Gott sei Dank war mein Opa eben oder meine Oma waren halt eben nicht so, dass sie das eben so trennen wollten, sondern mein Opa war ein sehr guter Musiker auch. Für ihn hat das einfach keine Rolle gespielt, also auch diese Unterschiede in Religion und aber er hat sehr viel Kritik von anderen Familienmitgliedern auch bekommen, weil er dieser Musik so hinterhergerannt ist, also gerade klassischer Musik. Ja, das hieß also damals, ne, wir reden jetzt so von den 50ern in Indien, das war für die halt schon schlimm, weil klassische Musik oder auch, ne, wie du sagtest, das ist ja alles eigentlich, was, also da zu der damaligen Zeit, was viele Hindu-Familien eben weitergegeben haben. Und das wird ja bei denen auch rigoros weitergegeben, auch an die nächste Generation. Und deswegen, ja, wurde mein Opa schon für seine, ich sag mal, für seine Liebe zu dieser Musik da schon so ein bisschen kritisiert, auch von Familienmitgliedern. Ich bin froh, dass er es weitergegeben hat und dass wir zumindest jetzt nicht mit diesem Struggle kämpfen müssen, sondern dass wir das offen ausleben können. Oder dass wir jetzt zum Beispiel, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu erlernen. Ich habe bei der Nadja, was ich auch sehr, sehr, also ich habe auch angefangen zu lernen, ich habe es leider nie vollendet, aber ich habe ja auch angefangen, damals Karnatik-Musik zu lernen und so, dass das, ne, wenigstens hatte ich so die Möglichkeit, das zu tun und wurde dann nicht zurückgehalten, weil das irgendwie, ja, es hat eine Hindu Bedeutung oder ähnliches. Ne? Das fand ich schon ganz gut und ich glaube, deswegen habe ich auch diesen Bezug generell zu unserer Kultur, ne, oder der Kultur unserer Familie.
Was ich so für mich auch in meiner Biografie festgestellt habe, ist, dass Sprache natürlich auch eine sehr große Rolle spielt. Also spreche ich überhaupt meine Herkunftssprache und ich spreche ja Malayalam. Und das hat mir natürlich unheimlich viele Zugänge eröffnet, die andere Menschen aus der Community irgendwie auch nicht hatten. Also einfach auch Malayalam sprechen von klein auf und zu Hause wurde das auch gesprochen. Es wurde nicht abgelehnt oder es wurde nicht darauf, sag ich mal, bestanden, nur Deutsch zu sprechen. Ja, und ich hatte als Kind eben auch Unterricht und so weiter, ne? Also Malayalam zu Hause. Mein Papa hat mich mit 3 oder 4 Jahren hingesetzt und ich habe lernen, also lesen und schreiben gelernt. Ich konnte das, bevor ich eigentlich, glaube ich, schon in die Schule kam. Es ist, ich fand das sehr, sehr wichtig, auch eben, wenn wir über Sprache diese Zugänge haben und eben über Musik oder über Filme, über Tanz, über diese ganzen Dinge hatte ich den Zugang auch zu Indien. Und natürlich auch, ne, Urlaube in Indien oder jedes Mal dahin gehen, so in diese Richtung. Genau. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du ähnliche Erfahrungen oder andere Erfahrungen?
Ja, also es ist relativ ähnlich. Ich habe das tatsächlich aber nicht gelernt, also in der Schule, sondern nur zu Hause. Ich weiß nicht, ich habe meine Eltern mal gefragt, ob das denen damals jetzt nicht wichtig war, aber die hatten gesagt, ja, das Sprechen war im Prinzip wichtiger, um auch mit der Familie in Indien zu kommunizieren zu können. Und ich habe dann aus eigener Interesse dann irgendwann Lesen und Schreiben tatsächlich gelernt, so ungefähr mit 11, 12, weil ich das halt auch selber schade fand, wenn wir dann im Urlaub waren und ich dann in Kerala war. Ich meine, zu der damaligen Zeit war ja auch viel noch auf Malayalam, ne? Also wurden viele Schilder sind ja auf Malayalam und deswegen, ich konnte das dann halt nie lesen und es hat mich irgendwie schon gestört. Ich kann die Sprache zwar sehr gut sprechen, aber ja, dann hörte es dann auch irgendwie auf und dann auch natürlich mit Familie, das Kommunizieren war nie ein Problem, aber wenn jetzt zum Beispiel, also ein banales Beispiel, mein kleiner Cousin kommt und ich soll ihm was vorlesen und da scheitert es dann schon. Also, er hat mich dann auch, also er war damals irgendwie 5, er hat mich dann gefragt, ob ich ein Analphabet sei, weil ich nicht lesen konnte, ne? Also Malayalam, also die ganzen, und dann habe ich dann gedacht, so nee, das Das gehört auch irgendwie dazu. Und ja, dadurch, also ich denke, durch das, was unsere Eltern uns vielleicht kulturell mitgegeben haben, ist ja sowieso ein Interesse, also besteht ja ein Interesse an Indien selber. Und ich habe halt dann auch gemerkt, also vieles, was es über Indien gibt, ist ja zum Beispiel auch in den Ländern in der Sprache verfasst. Das fand ich dann schon zum Beispiel, also für mich selber fand ich es das schade, dass ich das dann nicht lesen kann. Und dann hat mich das selber motiviert, das lesen zu können. Und ja, habe das dann so langsam gelernt. Also ich bin natürlich jetzt nicht so gut oder fließend, aber zumindest kann ich es dann langsam schon selber lesen. Das ist auch wichtig, weil so kann ich es auch selber entdecken und bin dann auch nicht auf jemanden angewiesen, dass er mir wieder alles übersetzt oder, ne? Also das war für mich dann auch mal wichtig. Ja, deswegen, also das, ja, ist ähnlich und das war auch wichtig, also auch das, dass man das versteht. Wir haben ja auch verschiedene Einflüsse, auch ob es jetzt Bücher sind oder auch auf Videos oder so. Und wenn man dann die Sprache kann oder versteht, dann kriegt man da natürlich auch viel mehr Input.
Total. Auch Filme spielten für mich eine große Rolle aus Kerala. Ich meine, wir haben eine super tolle Filmindustrie, muss man
Das stimmt,
sagen,
ja.
in
Ist zwar
Kerala.
nicht so bekannt,
Und
aber.
ja. Ich glaube immer mehr mittlerweile.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ja, ich glaube schon. Und vor allem, ich meine, ich bin ja in den 80er, 90ern groß geworden. Und damals waren die Filme einfach auch sehr klasse. Und die Musik war mega.
Mega, ja, das stimmt.
Und damit bin ich aufgewachsen. Und in der Musik war es ja auch so, diese Texte sind ja eigentlich Poetry gewesen. Also das waren ja, ne, wirklich so Gedichte. Und die habe ich oft nicht verstanden als Kind, weil die Sprache dann entsprechend war. Und dann habe ich immer meinen Vater gebeten, kannst du mir das erklären? Was heißt der Begriff und was heißt das? Und da war ganz viel Sanskritum auch hinter versteckt. Und das ist sehr viel, so in Malayalam ist sehr viel Sanskritum. Und das hat mir den Zugang eben auch ein Stück weit zu Sanskritum eröffnet. Wenn ich heute eben irgendwie Mantras höre oder das verstehe ich. Also ich verstehe ganz viele Wörter. Und das hat auch so ganz viele Zugänge für mich eröffnet, in Kontakt auch mit der aktuellen Tradition, also damals, ne, in Kerala zu sein, also mit dem verbunden zu sein, mit dem meine Cousins und Cousinen verbunden sind. Ne? Die haben die gleiche Musik gehört, die haben die gleichen Filme gesehen oder die Witze, die man gegenseitig macht, dass man die verstanden hat, der Humor. Das hat alles extrem geprägt durch diesen Kontakt, den ich dann hier hatte. Und früher gab es ja diese Videokassetten von Thompson, die hat man dann ja ausgeliehen bekommen von Onkel oder von Bekannten. Also in dieser Community ging das dann so umher und dann hat man diese Filme gesehen oder die Musik gehört. Es gab auch so Musikvideos ständig, ne? Also aus diesen Filmen, dass dann so diese Musikvideos aneinandergereiht waren und die gab es auch eine Zeit lang auf Videokassette und dann konnte man sich die immer auch angucken. Also das fand ich immer sehr, sehr schön als Kind und ja, das hat mir wirklich auch so Türen und Tore geöffnet in die damalige Welt und bis heute, ne? Also bis heute, also höre ich die Musik oder schaue die Filme und das eröffnet mir auch einfach den Zugang, den Kontakt zu Kerala, und zu Indien.
Aber da kann ich mich dran erinnern, an früher. Also, er hat tatsächlich so viele Malayalam-Filme gesehen. Also, generell auch indische Filme nicht so. Aber ich habe die immer gesehen, wenn wir bei euch waren, zum Beispiel. Und ich fand das halt auch immer ganz, also irgendwie ganz interessant. Aber das war dann halt immer nur, ne, zwischendurch. Wenn wir dann bei euch waren, haben wir die zwischendurch mal gesehen. Und so richtig angefangen habe ich aber tatsächlich später erst. Und das war während der Studienzeit. Und da kam ich auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr in Kontakt mit dieser ganzen Sprache, auch weil meine Mitbewohnerin eben auch eine Malayali ist, aber aus Dubai. Und ja, da musste ich ja natürlich auch mit ihr irgendwie kommunizieren und dann auch auf einer täglichen Basis. Und deswegen, ja, habe ich da, glaube ich, auch noch viel, viel mehr dazugelernt. Da ging das eigentlich los mit den ganzen Malayalam-Filmen zum Beispiel, weil sie hat ja generell viel geschaut und ja, dann hab ich dann auch irgendwie so dieses Interesse entwickelt und habe dann da auch damals erst angefangen. Also relativ spät, aber ja, besser spät als sie. Ich meine, da war ich ja auch schon 20, aber das ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil man dann auch irgendwie auch so die Sachen besser versteht, ne? Also auch diese kulturellen Hintergründe, die man in dem Film ja auch sehr gut oft vermittelt bekommt. Und ja, da musste ich halt auch feststellen, dass unsere Filmindustrie in Kerala tatsächlich sehr, sehr, sehr gut ist. Also auch die Storylines. Und das wird halt nicht so propagiert, aber ja. Das ist tatsächlich so. Und ich meine, wir wissen ja auch viele oft nicht, dass von den ganzen großen Filmindustrien ja auch viel aus den Kerala-Filmen übernommen wird oder einfach so ein Remake aus den Kerala-Filmen zum Beispiel auch stattfindet. Also und unsere alten Filme, also gerade wie du angesprochen hast, 80er, 90er, die sind wirklich gut. Also auch so von der Message und auch wie sie die Kultur darstellen, auch die Lieder, das ist wirklich wahnsinnig schön. Und ich habe halt auch dieses Problem, dass ich halt auch nicht immer alles verstehe, weil das eben auch sehr poetisch ist und das ist schon ein Malayalam, was ich halt auch nicht so gut verstehe. Aber ja, dann lässt man sich das natürlich übersetzen oder auch wegen, also auch mit dem Bezug zum Sanskritam. In Malayalam versteht man ja dann zumindest einige Sachen. Das war ja zum Beispiel auch für die Karnatik-Musik, wenn man das lernt, dann auch wichtig, weil da singst du dann nicht irgendwas einfach runter. Also auch wenn du vielleicht nicht alles verstehst, aber so ein paar Begriffe versteht man ja dann irgendwie. Ne? Also wie du auch sagtest, bei den Mantras ist das auch immer ganz wichtig. Und dann singst du das nicht einfach so runter, sondern du empfindest ja auch dabei was, weil du eben die gewissen Dinge verstehst. Und ich denke, das ist bei Padanatyam ja auch so. Ne? Bei Padanatyam gibt es ja eben diesen klassischen Gesang noch zusätzlich. Dazu tanzt man ja dann auch. Und wenn man das dann auch versteht, was gesungen wird, glaube ich, also so hatte ich das immer empfunden, aber kann man das besser umsetzen und auch besser, ja, diese Expressions sind dann.
Ja, verkörpern, ne? Ja, man verkörpert das anders, ja.
Genau.
Alles, was mit Hindu und indischer Tradition und Kultur und oder ursprünglichen Traditionen zusammenhängt, wird abgewertet. Also ich merke einfach so eine krasse Abwertung auch dessen, was unter Hindu heute verstanden wird, ne? Oder dazu einfach als dazugehörig zugeschrieben wird.
Genau, also manche gehen ja auch so weit, dass sie ja zum Beispiel sagen, Yoga soll man nicht machen, ne? Also Yoga oder auch überhaupt diese ganzen Künste auch erlernen, ne? Padanatyam, Classical Musik und so, das sollte man auch nicht machen, weil letztendlich klar, es basiert ja auch viel auf dieser Hindu-Mythologie, ne? Und das wird dann immer als schlecht angesehen, ja, oder dass man, ja, ich glaube, ich kann jetzt nur für die christliche Community sprechen, aber ich glaube, das ist halt auch dieses Problem mit dem Polytheismus, ne? Und dass man das deswegen alles nicht darf und dass da diese Hindu-Religion dahinter steckt für die, ne? Also auch in Yoga und aber das ist ja nun mal unsere Kultur in Indien, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Man muss das ja auch nicht immer so schlecht sehen. Das wird ja immer so als Sünde bezeichnet und ich finde aber, dass das ja Leute eigentlich davon abhält, eben offen zu denken, wenn man so, also ne, wenn man das so propagiert, dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel an früher denke, hätte mein Opa das sich alles angehört und zu Herzen genommen, dann wäre das einfach, ne, hätte er mit der Musik nichts zu tun gehabt, hätte es wahrscheinlich auch nicht an alle weitergeben können, jetzt an die Familie, ne, und das fände ich schon schade. Einfach nur im Namen der Religion, ja, und was dabei alles verloren gegangen wäre, ne, einfach nur deswegen. Und das finde ich dann schon, das ist halt eine Einschränkung, finde ich, ne, wenn man das so denkt, also.
In europäischen und westlichen Ländern kommen ja auch griechische Sagen oder Mythologien vor, ne? Also in Kunst, in der Oper, im Theater oder auch in der Literatur, werden ja Stücke verarbeitet, aufgeführt und so weiter. Und damit, haben dann diese christlich geprägten Länder überhaupt gar kein Problem, denn die westliche Antike oder auch die Traditionen werden eben nicht auf, ja, eine hellenistische Religion reduziert. Und das steht im Gegensatz eben zu den indischen Erfahrungen. Und das stört mich ja auch so, dass eben alles auf Religion reduziert wird oder alles, sage ich mal, religiosifiziert wird aus meiner Sicht. Es ist ja nicht alles religiös oder Religion und also es ist ja einfach zu verstehen, dass das Zuschreibungen sind. Auch Polytheismus, all das sind Zuschreibungen und es ist ein westlicher Blick, der da vorgenommen wird und aus dieser Perspektive heraus beschreibt man das, was man sieht, natürlich auch mit Kategorien, die man selbst kennt. Das heißt, der Ausgangspunkt ist immer das Christentum oder die westliche Sichtweise und Perspektive und dieses, was in Indien vorgefunden wurde, ist ja extrem divers. Es ist extrem pluralistisch. Und das ist auch sehr komplex. Es gibt ja nicht nur eine Tradition, sondern so viele verschiedene Traditionen, so viele verschiedene Sprachen, so viele verschiedene Kulturen. Also es ist sehr divers. Und also für mich ist es so, spannend zu sehen, wie sehr diese kolonialen Denkweisen und Kategorien immer noch existieren, dass das einfach fortgeführt wird, nach wie vor, dass wir gar nicht das auseinandernehmen und verstehen, wie divers das ist und wie einseitig diese Perspektive ist, zu sagen, das alles unter Religion zu fassen und nicht auszudifferenzieren, was da alles drunter fällt, weil das ist aus meiner Sicht sehr stark ausdifferenziert. Und wie denkst du dazu?
Wenn man sich die Geschichte anschaut, das war ja so divers, aber es in dieser Diversität gab es trotzdem ja, so eine Unity, ne? Also in Indien selber. Und das, wie ist das zustande gekommen? In so einem riesigen Land, ja, dass trotzdem, also auch wenn wir von Region zu Region eigentlich Unterschiede haben, aber irgendwo doch alle gleich sind, ne? Also ja, ich glaube, das war eben dieses Komplexe, was da nicht verstanden wurde. Aber ich finde das enorm, weil sonst wären wir ja auch heute ein komplett getrenntes Land, ne? Also alle Bundesstaaten wären wahrscheinlich individuelle Länder und aber ich finde diesen Zusammenhalt auf dieser Ebene trotzdem Wahnsinn. Also obwohl wir so divers sind.
Das, was nicht zu fassen war, hat man eben versucht, irgendwie in Schubladen zu packen, in Kategorien zu packen, weil es zu komplex und zu anders war.
Genau. Ja, also das Kastensystem, ne, ist ja auch eins der Sachen, ne, die einfach ganz, ja, die so richtig vereinfacht dargestellt wurde, aber dann, ja, man hat ja bis heute, und das auch in Indien, selbst die Inder haben ja bis heute noch dieses Kastensystem vor Augen. Ne, genau, der Begriff und auch die Interpretation der Briten, herrscht ja bis heute noch dort. Und das finde ich halt auch seltsam, dass man dann zum Beispiel nicht irgendwann wieder zurückgegangen ist zu der ursprünglichen Bedeutung, ne? Oder der Ursprung dieses ganzen Systems. Ne?
Ja, genau. Wir machen da auf jeden Fall noch so eine gesonderte Folge zum Thema Kastensystem. Das, was ich gemerkt habe bei meiner Spurensuche, und wo ich geguckt habe, okay, was vereint uns, was verbindet uns, woher kommen eigentlich bestimmte Traditionen und Lebensweisen? Das auch zu erfahren. All diese Dinge haben mich so interessiert, weil ich eben keine Lust mehr hatte, in diesen kolonialen Kategorien, ja, bezeichnet zu werden oder zu denken oder bestimmte Sachen wahrzunehmen überhaupt oder, ne? Also das finde ich ja, das sind ja die Kategorien, die wir haben heute, um Indien zu beschreiben oder auch unsere eigenen Erfahrungen zu beschreiben, wenn wir vor Ort sind in Indien.
Aber das ist auch schwierig, da wieder herauszukommen, weil das, was ja viel beigebracht wird, ist ja tatsächlich nur diese einseitige Geschichte, ne? Also zum Beispiel, ich habe auch länger gebraucht, um überhaupt zu erfahren, was noch, also was auch vor dem ganzen Kolonialen war, also auch die ganz alte indische Geschichte, das ist ja auch ganz spannend und sowas wird ja oft gar nicht beigebracht. Also selbst in Indien, in den Schulen wird das ja nicht beigebracht, weil das System ja auch sehr an das europäische System angepasst wurde. Und da geht ganz, ganz viel unter. Also das ist halt ein, ja, also ein Eurocentric, ja, eine Geschichte, die eigentlich überall beigebracht wird. Und unsere, zum Beispiel die indische Geschichte wird da ja oft sehr vernachlässigt, dass man so also das antike Indien zum Beispiel, da wird wenig drüber gesprochen und auch die Fortschritte, die damalige Zivilisation hatte, ne? Und das ist dann auch schwierig, da fand ich so ein bisschen herauszubrechen, weil man das immer nur in dieser einen Art kennenlernt, also auch dieses kolonialisierte Indien, also das ist irgendwie das, was man mitbekommt, auch ne, gerade wenn man wahrscheinlich auch hier lebt. Und dann einfach nur so dahinter zu schauen, dass es auch noch ein anderes Indien gibt oder gab, ne? Das fand ich auch sehr spannend. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich dann mit diesen kulturellen Dingen beschäftigt, ohne das immer auf dieses Religiöse zurückzuführen.
Ja, wo wir vom vorkolonialen Indien sprechen, fällt mir ein Beispiel ein aus meiner Schulzeit. Ich hatte ein Mathe-LK und ich war sehr gut in Mathe. Und das war irgendwie sehr verwunderlich für meinen Mathelehrer damals. Er konnte das irgendwie nicht in seinem Kopf klarkriegen, warum ich gut in Mathe bin. Und dann hat er so eine, ja, sag ich mal, biologistische Zuschreibung vorgenommen, die für mich damals krass war, weil ich dachte, wie kommt er denn jetzt da drauf? Aber er kam dann auf die Idee, ach ja, die Inder sind ja gut in Mathe. Die haben ja in der Vergangenheit, in der Geschichte der Mathematik, kommen die ja sozusagen vor. Und dann war ich ziemlich baff, weil ich einfach als Schülerin auch gar nicht irgendwie mit dem Thema was zu anfangen wusste. Und es war so die erste, also es war ja eine positive Zuschreibung, aber gleichzeitig rassistische Zuschreibung, weil ich als Inderin von ihm gelesen werde und irgendwie das erklärt dann, warum ich gut in Mathe bin. Also es auch diese Verbindung von also positiven Zuschreibungen und ja, Rassismus. Also das fand ich sehr auch verstörend als Jugendliche oder wie alt war ich da, 18, 19, dass auch sowas mit Indien verbunden wurde. Hast du sowas auch? Also kennst du sowas, diese oder welche Zuschreibung kennst du?
Ich habe tatsächlich mehr diese negativen Zuschreibungen, also mit denen Kontakt gehabt. Ja, im Sinne von, ach, das arme Land Indien, ne? Und wir sind immer alle, also wir sind nur arm, es gibt nur arme Menschen in Indien. Ich glaube, das ja, hängt auch so ein bisschen von dieser ganzen, von den ganzen Dokumentarfilmen, die man aus Indien hier im Westen tatsächlich kennt, werden ja auch überwiegend nur die Slums gezeigt. Man sieht ja überhaupt nichts von der Schönheit Indiens, so was für Gebäude, die Architektur, was es da alles so gibt. Sondern es wird immer auf diese Armut reduziert. Und ja, was viele Leute dabei einfach vergessen, ist, wo Indien herkam. Also bis zum 17. Jahrhundert war es ja auch einer der reichsten Länder. Wir haben ja ganz viele Ressourcen da, wir haben ganz viele Schätze dort. Und ja, dann kam die Kolonialisierung und mit dem kam ja auch irgendwo diese Armut dann einher. Also vieles dieser Reichtümer, das wurde ja auch eben für die Weiterentwicklung hier in Europa genutzt. Nicht nur in Europa, auch von den Briten, eben dann auch später in Amerika. Und das weiß man eben nicht, dass das alles von dieser, also von Indien quasi auch finanziert wurde. Also ganz renommierte Unis in Amerika wurden von Indien finanziert eigentlich, unter dem britischen Namen natürlich, aber das Geld floss aus Indien. Klar, als die Briten dann irgendwann gegangen sind oder ne, nach dem Freiheitskampf, ja, ist das natürlich auch so hinterlassen worden. Also die Armut kommt ja eben nicht einfach von irgendwo her, sondern es ist nun mal verarmt mit der Zeit. Ne? Wenn man natürlich alles wegnimmt, alles ausplündert, dann bleibt eben nichts mehr. Schade, dass es immer nur auf diese Armut reduziert wird. Also ich selber wurde auch schon gefragt, ob ich in Indien zum Beispiel in einer von diesen Boxen lebe, wohne, wie meine Familie in den Slums wohnt. Also so als würde Indien nur aus diesen Slums bestehen. Also das heißt, Slums sind ja auch nur ein Teil einer Stadt. Das ist ja nicht, dass ganz Indien irgendwelche, also nur aus Slums bestehen würde, sondern ja, und dann ist es hier irgendwie ganz normal, davon auszugehen, dass wir auch in den Slums leben. Und das finde ich halt schade. Das stört mich auch, ehrlich gesagt, weil wir immer diesen Armutsstempel abbekommen. Und auch gerade wenn wir hier wohnen, also hier in Europa leben oder in Amerika, ist eigentlich egal, aber das ist auch immer dieses, ja, die armen Inder, die mussten hier hinkommen, weil wir einfach keine andere Möglichkeit hatten. Klar, wir haben, also ja, da kommt halt auch immer so diese Rettung der Inder aus den Slums, dieses Savior-Komplex quasi auch, was auch viele heute noch haben, dass sie auch immer meinen, sie müssen da immer helfen, weil sie Indien retten wollen oder die armen Menschen retten wollen. Und das ist ja nicht immer nur, also Indien besteht ja nicht nur aus diesen Aspekten, sondern es hat ja auch andere Dinge. Das stört mich auch, wenn es immer nur darauf reduziert wird.
Das ist ja einfach auch eine Konsequenz, wie du gesagt hast, aus dem Kolonialismus. Wenn Shashi Tharoor, glaube ich, sagt da ja auch, wie viel Trillion Pound oder Dollar, es gibt dazu auch, kann man googeln, wie viel das exakt ist, die Summe aus Indien gestohlen wurden. Also es ist.
Ja, seine Oxford Speech sollte man sich anhören. Ja.
Und es ist auch vielen Menschen, die Bezüge zu Indien haben und selbst in Deutschland sozialisiert sind, gar nicht bewusst. Weil wir einfach, ne, in diesem Bildungssystem das ja auch nirgendwo lernen, ist nirgendwo, also ist es ja schon so, dass wir dann danach gezielt suchen müssen, uns damit bewusst beschäftigen müssen, sonst finden wir diese Informationen ja nirgendwo. Und klar ist durch das Internet haben wir natürlich immer mehr Zugänge zu solchen Informationen. Was ich sehr interessant finde, ist, wie tief eigentlich Kolonisierung bis heute wirkt. Und das ist schon so lange her, wenn wir jetzt zurückgucken, wie viele Jahre das her ist, ne? 75 Jahre oder wie lange sind wir jetzt independent, also unabhängig von Briten. Also das ist trotzdem, wirkt das noch so stark nach. Und ich merke das auch in Indien selbst, vor allem wenn ich Menschen dort treffe, wie stark weißorientiert sie sind. und dass sie alles Westliche positiv konnotieren häufig und dass die wenigsten da ein kritisches Bewusstsein zu haben.
Ja, das alles, was aus dem Westen kommt, ist halt gut. Ne? Das, so sehen die das. Ne? Und alles, also man muss halt auch in sich selbst hineinschauen. Also quasi auch in Indien, es gibt ja in Indien auch ganz tolle Sachen und das wird gar nicht so anerkannt. Sondern alles, was im Westlichen ist, das ist, wird alles immer als, ja, als die größte Errungenschaft oder auch wissenschaftlich, medizinisch, alles ist immer im Westen super. Was wir haben, das, oder was wir hatten auch aus der Vergangenheit, ne, das wird gar nicht gewertschätzt, von Indern selber nicht gewertschätzt. Und da denke ich mir manchmal, klar, wenn unsere eigenen Leute sich nicht dafür einsetzen oder das nicht respektieren, wie soll jemand von außerhalb das respektieren? Das ist ja auch schwierig.
Und vor allem, wenn das Wissen nicht da ist, ne? Also ich denke auch, da hast du jetzt den guten Schwenker gemacht zu dem Anfang. Also dieses, dass diese Kolonisierung des Geistes, des Denkens, das ist extrem vorhanden, egal wohin ich schaue. Da ist, glaube ich, auch der Anfang, wo wir anfangen müssen für uns selbst, diesen Geist zu dekolonisieren und mehr Informationen einzuholen, wirklich kritischer zu überlegen, bevor ich Sachen beurteile oder verurteile. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich für mich in den letzten Jahren so festgestellt habe.
Ja, genau. Das beinhaltet ja einfach, dass man einfach einen offenen Geist hat. Und das ist eigentlich für mich auch wichtig.
Ja, danke dir vielmals, dass du heute Gästin warst und dass wir über diese spannenden Themen gesprochen haben und du auch deine Erfahrungen hier mit mir und allen geteilt hast.
Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das war auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, und ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir zusammen einen Podcast gemacht haben. Wir werden sicher noch weitere Folgen miteinander machen zu unterschiedlichen Themen.
Das stimmt.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch total.